You have the right to remain silent. Anything you say can and will be used against you in a court of law. What do you gotta say?
Herzlich willkommen zu den Antifa News auf Radio Korax und im Pi-Radio. Es lässt sich leicht denken, wovon hier die Rede sein wird, denn an einer Auseinandersetzung mit dem Ausgang der Bundestagswahl kommt man aus antifaschistischer Perspektive nicht vorbei. Die öffentliche Auseinandersetzung damit verdrängt momentan fast alle anderen Themen und es wird überall darüber spekuliert, welche Koalition nun regierungsfähig werden wird und welche Schwierigkeiten auf eine neue Regierung zukommen werden. Und natürlich wird auch darüber gesprochen, was es bedeutet, dass die Alternative für Deutschland mit 13% in den Bundestag eingezogen ist. Ein solches Ergebnis ist vorhergesagt worden und es ist jetzt schon klar, dass dieses Wahlergebnis eine Verschiebung im politischen System der Bundesrepublik darstellt. Über die Details des Ausgangs der Wahl und über die daraus resultierenden parteienpolitischen Schwierigkeiten ist viel zu lesen und zu hören. Wir brauchen hier nicht davon zu berichten. Stattdessen wollen wir in dieser Ausgabe der Antifa News versuchen, zumindest den Ansatz einer möglichen Erklärung für den Erfolg der AfD zu finden. Dazu herzlich willkommen. Bevor man nach Erklärungsmöglichkeiten sucht, sollte man sich auch nochmal vergegenwärtigen, mit was für einer Partei man es bei der AfD zu tun hat. Der Jenaer Soziologe Klaus Dürre hat dies im Gespräch mit Radio Frei mit einiger Drastik getan.
Man muss klar sehen, die AfD ist eine rechtspopulistische Partei. Sie wird jetzt manchmal etwas verharmlosend nationalkonservativ genannt. Aber die Nationalkonservativen, wenn man etwa an den Tatkreis denkt in der Weimarer Republik, das waren geistige Wegbereiter des Faschismus. Das muss man ganz klar sagen. Und die völkische Semantik, der auch die Parteivorsitzende anhängt, das ist etwas, was zum völkischen Beobachter und zu KZ und Krieg geführt hat. Das muss man ganz klar sehen. Das ist eine Partei, die rechtsextreme nationalsoziale Positionen wieder ruffähig macht und damit, dass sie in den Bundestag einzieht, werden diese Positionen legitim. Die werden in Zukunft überall dabei sein. In den Ausschüssen, in den Talkshows waren sie sowieso schon immer dabei, selbst wenn sie nicht im Parlament gesessen haben. Und das, was sie vertreten, das wird jetzt sozusagen zum normalen Spektrum politischer Meinungsäußerung gehören. Und das ist außerordentlich weitreichend. Ich glaube, dass wir uns allen noch nicht klar machen, was das insbesondere auch für die Linke im Land bedeuten wird.
Dass mit der AfD eine Wiederholung des Nationalsozialismus kurz bevorsteht, mag ein alarmistischer Kurzschluss sein. Dass innerhalb der AfD Gedankengut gepflegt wird, das an faschistische Ideologien, an konservative Revolution und völkischen Nationalismus anschließt, das konnten wir hier in Sachsen-Anhalt in den letzten Monaten allzu deutlich beobachten. Es ist davon auszugehen, dass der Ausgang der Bundestagswahl auch für den völkischen Flügel der AfD eine Stärkung bedeutet. So ernst man diesen Umstand nehmen sollte, Alarmismus verstellt oft den Blick auf entscheidende Kontexte. So ist in den letzten Tagen in zahlreichen Beiträgen der Öffentlich-Rechtlichen immer wieder die Rede davon gewesen, dass nun erstmals seit dem Zweiten Weltkrieg wieder Rechtsextreme im Bundestag sitzen würden. Wer so etwas sagt, der muss einen großen Glauben an den Mythos von der Stunde Null hegen. Die Liste von ehemaligen NSDAP-Mitgliedern, die nach 1945 im Bundestag saßen, ist allerdings nicht gerade klein. Entnazifizierung und Re-Education haben nie so umfassend gewirkt, dass sie ideologische Kontinuitäten aus dem Nationalsozialismus verhindert hätten. Dass in Umfragen der letzten Jahrzehnte stets in großen Teilen der Bevölkerung autoritäres und rechtsextremes Gedankengut konstatiert wurde, ist Teil dieser Kontinuität. Vom Ende des Zweiten Weltkriegs bis zum Erfolg der AfD hat sich natürlich auch einiges verändert. Vielleicht ließe sich ein Teil dieser Entwicklung schematisch so fassen. Rechtsextreme Einstellungen und autoritäre Charaktere ließen sich in der Nachkriegszeit durch die herrschenden Parteien einbinden. Im Westen konnten der Antikommunismus und die Hetze gegen linke Studenten diese ideologische Funktion erfüllen, im Osten konnten sich autoritäre Charaktere in der NVA und einem System der Bespitzelung und Denunziation ausagieren. Auch in der Wendezeit waren es die herrschenden Parteien, die die bestehenden Ressentiments für sich zu nutzen wussten. Im Wahlkampf der frühen 90er Jahre gehörte es bei der CDU noch zum guten Ton, vor der Asylflut zu warnen. Im Zuge der zunehmenden Transnationalisierung staatlicher Souveränität und der Ausrichtung der deutschen Ökonomie auf Exporte war aber irgendwann ein allzu scharfer Chauvinismus nicht mehr mit der Rationalität des Regierens zu vereinbaren. Spätestens seit dem Aufstand der Anständigen im Jahr 2001 gehört das Lippenbekenntnis gegen Rechtsextremismus zum guten Ton einer jeden Regierung. Es schien, als sei zumindest auf Bundesebene rechtsextremes Gedankengut aus der politischen Repräsentation verschwunden. Der Nährboden für solches Gedankengut ist allerdings niemals verschwunden. Knallharte Konkurrenz, ökonomische Ungleichwertigkeit von Menschen, deutscher Arbeitswahn, die Einteilung in die, die dazugehören und nicht dazugehören, führen stets dazu, dass der kleine Mann seinem objektiv elendigen Dasein die ideologische Weihe verleihen möchte. Wenn er schon kein gutes Leben führen kann, will er sein persönliches Opfer wenigstens für eine höhere Gemeinschaft, die Nation, die Volksgemeinschaft erbringen. Eine sozialdemokratisierte CDU und eine SPD, die keine Klasse mehr vertritt, sondern zur neoliberalen Volkspartei geworden ist, solche Parteien können dieses Bedürfnis des kleinen Mannes nicht mehr erfüllen. Die AfD ist dazu angetreten, diese Lücke zu füllen. Und wie der Ausgang der Bundestagswahl gezeigt hat, tut sie dies mit Erfolg. Die Erklärung dieses Erfolgs muss auch in einer Analyse der sozialen Struktur dieses Landes gesucht werden. Wählerumfragen haben ergeben, dass die AfD zu großen Teilen aus einer Unzufriedenheit mit den anderen Parteien herausgewählt worden ist. Und in den Statistiken ist deutlich geworden, nicht nur, aber auch Arbeiter und Arbeitslose haben die AfD gewählt.
Wenn das stimmt, was wir so bei unseren Tiefenbohrungen, bei unseren Interviews rausfinden, dass schon die Wahrnehmung sozialer Ungleichheit, klassenspezifischer Ungleichheit, eine wichtige Rolle spielt, dann muss man natürlich wissen, dass die AfD alles tut und alles will, nur nicht Umverteilung von oben nach unten. Ja, das ist wirtschaftspolitisch im Kern eine marktradikale Partei. Und man müsste allen Arbeitern, Gewerkschaftern und so weiter, die dieser Partei die Stimmen geben, natürlich sagen, dass nur die allerdümmsten Kälber ihre Schlechter selber wählen. Nicht? Darauf läuft es ja ein bisschen hinaus.
Es mag ein Rätsel sein, dass Menschen, die unter Armut und sozialer Ungleichheit leiden, eine Partei wählen, von der sie in dieser Hinsicht eigentlich nur eine Verschärfung ihrer Lage zu erwarten haben. Peter Schad von den Stuttgarter Falken weist jedoch darauf hin, dass das Angebot der AfD letztlich ein anderes ist.
Das Versprechen der AfD ist kein materielles. Es ist nicht das Versprechen, dass die Leute höhere Löhne bekommen oder ähnliches. Wenn man das erwartet und denkt, das müssten die Leute doch einleuchtend finden, dass sie mehr Löhne bekommen, dass sie weniger für Miete zahlen müssten, dann steht man vor einem Rätsel. Jetzt würde ich das Ganze aber mal andersrum angehen und mir überlegen, was verspricht die AfD denn? Weil ein Versprechen steckt ja durchaus drin. Nämlich das, dass endlich jeder das bekommt, was ihm zusteht. Das ist natürlich was ganz anderes, wie das, was man benötigt oder was man haben will. Aber die AfD sagt, es gibt eine ganze Menge Leute, die sind hier in diesem Land, dürfen sich an der Konkurrenz beteiligen oder dürfen sich vielleicht teilweise nicht mal an der Konkurrenz beteiligen. Also man denke daran, dass viele Flüchtlinge hier nicht arbeiten dürfen. Aber sie werden zumindest in irgendeiner Form am Leben erhalten. Ihnen wird das Überleben genehmigt. Und da sagt die AfD, das wollen wir unterbinden. Wir wollen die ganzen Leute, die unrechtmäßig hier sind, weghaben. Sie bieten den Leuten also Law and Order an, die Lösung des nationalistischen Problems der Bürger. Also wer sich sozusagen als national denkender Bürger zu dieser Welt stellt, der hat ja nicht nur das Problem, dass er seine Miete nicht zahlen kann und dass ihm der Lohn nicht reicht, sondern der hat ja bereits eine Erklärung dafür, warum das nicht reicht, nämlich, dass lauter Leute hier sind, die gar nicht hier sein dürften, die sich unrechtmäßig verhalten. Das sind einerseits die Flüchtlinge, andererseits natürlich sind das auch Politiker, die pflichtvergessen sind und korrupt sind, sind Gewerkschaften, die nur partikulare Interessen gegen die Volksgemeinschaft durchsetzen. Also all das sind die Schuldigen, die so eine AfD ausmacht. Und das lässt sich offensichtlich bei den Leuten, wo die AfD Erfolg hat, so ein Bürger auch einleuchten. Und dann kann es nicht verwundern, dass umgekehrt diesem gar kein Angebot gemacht werden muss an seinen eigenen Materialismus. Die AfD tritt anders auf. Sie sagt, ja, und wir sind die Aufrechten, diejenigen, die diese Volksgemeinschaft wieder voranbringen. Und dafür müssen wir natürlich alle Opfer bringen. Deswegen muss den Leuten, die so ticken, auch gar kein materielles Angebot gemacht werden.
Auch Klaus Dürre weist in seinen Forschungsprojekten immer wieder darauf hin, dass Rassismus und Chauvinismus in Arbeitermilieus schon vorhanden sind, dass die AfD also letztlich bereits vorhandene Ressentiments abruft. Dies ist insbesondere auch im Gewerkschaftsmilieu der Fall. Es stellt sich die Frage, wie sich die Verbindung vom einen zum anderen herstellt, wie sich eine Unzufriedenheit mit der eigenen sozialen Lage nicht als solche artikuliert, sondern als Wahlkreuz für eine rassistische Partei.
Wenn Sie 16 Mal brutto verdienen als Arbeiter ihre Frau genauso viel. Sie haben zwei Kinder. Es bleibt ihnen nach Abzug aller fixen Kosten, bleiben ihnen 1.000 Euro. Davon können sie, weil sie noch Essen, Kleidung und so weiter bezahlen müssen, sich den Urlaub nicht leisten. Jede größere Anschaffung wird zum Problem und sie können nicht mal am Wochenende ins Restaurant. So, und wenn sie dann das Bild vorgespiegelt kriegen, dass in dieser Gesellschaft ständig alles besser wird, dann fragen sie sich, was ist mit mir? Sie fühlen sich gar nicht abgehängt, sie fühlen sich nicht prekär, sie fühlen sich nicht arm. Sie würden sich selbst in der Mitte der Gesellschaft einordnen, weil sie sicher sind, dass es vielen noch schlechter geht als ihnen. Aber sie haben das Gefühl, dass für sie nichts besser wird, dass sie feststecken in der Sozialstruktur. Und diese Befindlichkeit, die wird auf der politischen Linken überhaupt nicht richtig erfasst. Die kriegt keinen angemessenen Ausdruck und mit so Wischiwaschi-Geschichten für mehr soziale Gerechtigkeit, wo sich dann keiner was Konkretes vorstellen kann, kann man diese Gruppen nicht erreichen.
Klaus Dürre beschreibt hier, wie aus einer verkehrten Selbstverortung ein ideologischer Reflex entsteht. Viele Leute sind offensichtlich arm und fühlen sich abgehängt. In ihrer Selbstwahrnehmung verorten sie sich aber in der gesellschaftlichen Mitte, einen Status, den man bejaht. Die Artikulation der eigenen Unzufriedenheit verschiebt sich so auf eine andere Ebene.
Das ist, wenn man davon ausgeht, dass es ein Wir gibt, eine gemeinschaftliche Bewältigung in dieser Gesellschaft, die wir als Deutsche zusammen vornehmen. Und dass alles, was mir in dieser feinen Gemeinschaft als Beschädigung widerfährt, all das, für was eine Gewerkschaft eigentlich da ist, um es dagegen vorzugehen, also sei es Zumutungen auf der Arbeit, sei es so hohe Miete etc. pp., mir all das zu erklären, als hier sind störende Elemente unterwegs, die den Normalverzug dieser Gemeinschaft unterbinden. Also, man muss schon überzeugt sein, dass diese Gesellschaft einem eigentlich eine gute Heimat bietet. Und wenn man jetzt tagtäglich darauf stößt, dass dem nicht so ist, wenn man tagtäglich mitbekommt, wie in dieser Gesellschaft mit einem verfahren wird, aber gleichzeitig am Ideal festhält, dass diese Gesellschaft einem eigentlich eine Heimat zu bieten hätte, dann entsteht die Ursuppe dieses rechten Nationalismus. Nämlich der Ausgangspunkt, einerseits jeden Tag mitzubekommen, dass diese Gesellschaft keine so feine ist, wie man denkt, und gleichzeitig zu denken, sie müsste es aber sein, dann kommt man notwendigerweise auf die Schuldfrage. Wer hat Schuld daran, dass diese Gesellschaft nicht meinem Ideal entspricht? Und ab dann kann man all die Gruppen einsetzen, die Rechten normalerweise so einfallen. Da kann man sich dann um jede einzelne Gruppe kümmern, warum die normalerweise immer auftauchen. Bei den Flüchtlingen, bei den Ausländern ist es völlig klar, warum die immer auftauchen. Die gehören nämlich qua Definition erstmal gar nicht zur Gemeinschaft dazu, müssen deswegen immer abgeklopft werden, ob die sich denn wirklich integrieren.
So verwandelt sich die soziale Frage in eine Frage nach der Zugehörigkeit zur Nation. Verspricht die AfD auch keine Verbesserung der sozialen Situation, so macht sie das warme Angebot, wenigstens in der Frage der Nation für Klarheit zu sorgen. Das individuelle Opfer bekommt seinen Sinn darin, dass man die eigene ethnisch definierte Gemeinschaft gegen schädliche Einflüsse von außen verteidigt. Das ist ein wesentlicher Kern des Programms der AfD. Nun stellt sich die Frage, wie dem Erfolg dieses Programms aus linksradikaler Perspektive zu begegnen wäre. Albert Jörimann, der eine regelmäßige Kolumne bei Radio Frei produziert, überlegt, ob etwa eine internationalistische Orientierung Ausweg aus dem nationalistischen Drive sein könnte.
Die große Mehrheit der Menschen kommt erst nach Abschluss der Schule auf den Geschmack des internationalen Herumfliegens, und da ist es schon zu spät. Da braucht man andere Referenzpunkte, eben zum Beispiel die Nation, welche mehr oder weniger das einzige noch existierende Identifikations- oder Identitätsziel ist, nachdem von der Religion über die Utopie bis zum Klassenbewusstsein alle anderen Gemeinsamkeiten demontiert worden sind. Mit anderen Worten: In solchen Momenten wie dem Wahltag wird offensichtlich, dass wir keine brauchbaren Ziele haben, welche im Kollektiv ebenso wie beim Individuum für eine vernünftige Polarisierung sorgen.
Die Worte von Jörimann erscheinen mir deshalb sinnvoll, weil er nicht auf Tabuisierung oder Appeasement setzt, sondern auf die Notwendigkeit einer Polarisierung verweist. Eine Polarisierung ist notwendig, sowohl gegen die AfD und die mit ihr verbundenen Bewegungen, als auch gegen den bestehenden gesellschaftlichen Ist-Zustand. Ein gemeinsames Ziel könnte das Streiten für ein gutes Leben sein, im Rahmen einer Kollektivität, die das individuelle Interesse nicht durchstreicht. Ein gutes Leben, das keine Konkurrenz, keinen Leistungswahn und keine Opferideologie nötig hat. Ein gutes Leben, dass uns keine Partei geben wird, sondern dass selbstorganisiert zu erstreiten ist. Das wäre vielleicht ein Ziel, das für eine vernünftige Polarisierung sorgen könnte. Unterdessen sollte man sich ernsthaft der Frage widmen, wie die eigenen selbstorganisierten Strukturen abgesichert werden können. Denn die AfD, wenn sie auf Landesebene und längerfristig auf Bundesebene in diversen Gremien sitzt, könnte bald auch über die Vergabe von Fördermitteln entscheiden oder vermittelt darauf Einfluss nehmen. Für die radikale Linke könnte es sich bald schmerzlich rächen, dass sie ihre eigenen Strukturen auf diese Weise zum Teil auch vom Staat abhängig gemacht hat. Dies gilt auch für die Strukturen zahlreicher freier Radios. Aber auch unabhängig davon müssen wir uns darauf einstellen, dass die AfD so bald nicht wieder verschwinden wird. Darüber sollten auch parteiinterne Streitigkeiten nicht hinwegtäuschen.
Das Problem ist nur, die setzen sich jetzt fest. Die gewinnen Machtpositionen und das ist nicht eine Partei, die von ihrer Zusammensetzung her so ist, dass sie gleich wieder verschwinden wird. Ja, das Spektrum reicht ja bis in die Professorenschaft rein. Es reicht bis hin zu Betriebsräten hier in Jena. Da war der Bundestagskandidat an Jenoptik-Betriebsrat. Ja, also das muss man sich vorstellen. Das sind nicht irgendwelche Leute, sondern das sind Leute, die über Ressourcen, über Wissen verfügen, die es ihnen erlauben, diese neu gewonnenen Positionen auch zu nutzen. Ja, und deshalb wird es beim Protest nicht bleiben, sondern die Gefahr ist groß, dass aus dieser Aufwärtsbewegung genug Überzeugungstäter erwachsen, die dann auch dafür sorgen, dass dieses Spektrum sich stabilisiert und gewissermaßen die politische Kultur im Lande bestimmt.
Bei der Frage, was tun, steht neben der Formulierung diverser Ziele, für die es sich zu streiten lohnt, und der Notwendigkeit einer Abwehrstrategie, aber vor allem auch eins ganz oben, die Formulierung und Schärfung der eigenen Gesellschaftskritik.
Die AfD, und das muss auch klar sein, die wird deswegen groß, weil sie eine falsche Erklärung der madigen Situation ist, in der die Leute entstehen. Man darf allerdings über die Kritik der falschen Erklärung nicht die Kritik der Verhältnisse vergessen, aus der überhaupt diese falsche Erklärung ihre Popularität zieht.
Damit ist sicher noch längst nicht alles gesagt. Was die Ursachen des Erfolgs der AfD betrifft, wäre etwa auch zu nennen ein Wohlstandschauvinismus, der eine Besserstellung verteidigen will, das Interesse von kleinen und mittleren Kapitalfraktionen, viele Leute, die ihre Machtstellung als heterosexuelle Männer in Frage gestellt sehen. Es wären noch andere Stichwörter zu nennen. Das ist eine Ursachenforschung, die hier in den Antifa-News immer wieder mitbetrieben werden soll. Das alles nicht als letzte Wahrheiten, sondern als Beitrag zu einer Diskussion, die notwendig ist. Damit verabschiede ich mich aus den Antifa-News.